Meinen heutigen Gast Ralf Ludwig hätten wir gerne schon am 20. Januar dabei gehabt in unserer Live-Sendung zur Einführung von Donald Trump als amerikanischer Präsident. Damals war das noch nicht möglich, da hieß es noch Nachrichtensperre und jetzt hat Ralf aber gesagt, er hat Zeit und darf mit uns darüber sprechen, über das, was er an Erkenntnissen gewonnen hat in den Vereinigten Staaten von Amerika und ich kann euch sagen, das wird sehr, sehr spannend.
Gespräch.
Ich grüße recht herzlich heute Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Hallo Ralf, herzlich willkommen hier bei uns bei Apolut.
Ja, hallo, ich grüße dich auch, Jens. Hallo.
Ralf, ich habe mal überlegt, das letzte Mal, dass wir uns persönlich getroffen haben, das war im November, Anfang November 2020 auf einem Schiff. Da haben wir damals für Fair Talk eine Sendung gedreht und das bestimmte Thema war Corona. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du gesagt hattest, es wird noch ein paar Wochen dauern und dann dürfte das Ganze vorbei sein. Wir alle waren da voller Erwartung oder hatten die Hoffnung, dass Corona uns nicht noch Monate oder sogar Jahre beschäftigen würde. Nun beschäftigt es uns im Jahr 2025 immer noch. Und zwar ist so gut wie noch gar nichts wirklich aufgeklärt, oder was ist deine Einschätzung?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich galt ja immer so als der Optimist und ich war eigentlich auch immer optimistisch, weil ich natürlich auch immer noch an, ja, an Rechtsstaatlichkeit geglaubt habe, auch daran geglaubt habe, dass wenn entsprechende Wissenschaftler sich zu Wort melden, dass dann auch klar wird, was es mit Corona auf sich hat oder was es gerade nicht mit Corona auf sich hat und dass dann auch wieder Vernunft einkehrt. Aber das ist natürlich nicht passiert und auf diese Wissenschaftler wollte man auch nicht hören. Diese Wissenschaftler begleiten uns natürlich auch heute noch in der Aufklärung. Was sich jetzt gerade ändert, ist, dass tatsächlich so in der parlamentarischen Aufklärung tatsächlich so langsam sich was bewegt. Wir hatten ja schon die Untersuchungsausschüsse in Brandenburg. Es gibt jetzt einen Untersuchungsausschuss in Sachsen. Es ist, glaube ich, auch jetzt einer in Thüringen, der wurde durch CDU und BSW eingerufen oder einberufen. Also so langsam, ganz langsam bewegt sich ein bisschen was, aber das ist natürlich nicht ausreichend und das ist auch nicht, aus meiner Sicht nicht der richtige Ort für Aufklärung. Und ich befürchte, es wird uns auch noch länger beschäftigen und möglicherweise können wir dann in 5 Jahren hier wieder sitzen und sagen, was haben wir eigentlich damals besprochen?
Ich habe diese Frage bewusst gestellt, gleich zu Beginn, weil sie hat auch mit dem zu tun, worüber wir heute sprechen wollen. Du warst jetzt am 20. Januar in den Vereinigten Staaten bei der Amtseinführung von Donald Trump dabei. Und Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister und grundsätzlich die Amerikaner, wie schätzt du das ein? Du hattest uns gesagt, du bist seit 10 Jahren mal wieder in den Vereinigten Staaten gewesen. Sind die in diesem Punkt schon weiter?
Ja, ich glaube schon, dass die Amerikaner da erheblich weiter sind. Das sieht man ja alleine daran, an der Tatsache, dass eben Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister nominiert ist und als Gesundheitsminister tätig wird. Also die Amerikaner, also Robert F. Kennedy war auf der großen Demo am 29.08.2020 als Redner und war einer der großen Kritiker der Corona-Maßnahmen und war es ja auch weiterhin. Er ist ja Impfskeptiker, er ist nicht Impfkritiker, wie viele sagen, sondern er möchte saubere Prozesse haben. Er möchte saubere medizinische Prozesse haben. Und in Amerika ist er nicht der Einzige, sondern die ehemalige Gouverneurin von ach, jetzt komme ich nicht drauf. South Dakota, jetzt von South Dakota, ist ja Heimatschutzministerin. Auch in South Dakota waren ja keine Maßnahmen. Das heißt also, die Trump-Administration hat schon einige Corona-Kritiker in entscheidende Positionen gebracht, um diese letzten 5 Jahre sauber aufzuarbeiten. Insofern sind sie natürlich uns weit voraus. Es gibt sicherlich auch einen Grund, warum Präsident Biden quasi an seinem letzten Amtstag Anthony Fauci noch begnadigt hat. Eben, nicht vorläufig, sondern
Ja, der war ja noch gar nicht verurteilt.
genau, er hat ihn quasi im Vorhinein begnadigt, bevor es überhaupt eine Anklage oder eine Strafverfolgung gibt. Da sieht man doch, welche Ängste da gerade oder in den alten Administrationen noch am Laufen waren. Also Amerika ist uns weit voraus, was das betrifft. Und ich bin relativ sicher, dass wir im Jahr 2025 da einiges erwarten können aus den Vereinigten Staaten.
Wenn du sagst, einiges erwarten, welche konkreten Erkenntnisse hast du mitgebracht von dieser Reise?
Naja, konkrete Erkenntnisse haben wir natürlich nicht. Ich meine, es war eine Inauguration eines Präsidenten, das heißt eine Amtseinführung eines Präsidenten. Das ist verbunden mit vielen, vielen Feierlichkeiten. Das ist natürlich, in dem Moment kommen ganz, ganz viele Menschen aus aller Welt in Washington zusammen. Und da ist natürlich ein großes Netzwerken. Also das, was diese Reise gebracht hat, ist eben, dass wir sehr gut, sehr stark, sehr viel genetzwerkt haben, dass wir sehr viele Menschen kennengelernt haben, sehr viele Menschen aus der künftigen Kennedy-Administration, das muss ich ja alles erstmal einspielen, sehr viele Menschen von der MAHA-Bewegung, Make America Healthy Again, viele Menschen von Children's Health Defense, mit denen ja Robert F. Kennedy auch sehr eng verbunden ist. Und das ist eher das Wesentliche, dass wir dort eben Kontakte geknüpft haben, dass wir Nummern ausgetauscht haben, dass wir uns kennengelernt haben, gemerkt haben, wir sind auf einer Ebene, was viele politische Fragen betrifft, und wir wollen jetzt diese Aufklärung angehen.
Bist du da zuversichtlich, dass es auch dann irgendwie, wie ja meistens von Amerika über den großen Teich rüberschwappt, hier zu uns? Also ist diese Aufklärungswelle, die dort jetzt startet, hier zu stoppen, oder wird diese Aufklärung auch hier bis ins letzte Detail stattfinden können?
Ja, wir haben halt natürlich andere Voraussetzungen, aber wir wissen immer, dass das, was in Amerika passiert, in den USA passiert, wenige Jahre später auch in Europa stattfindet. Also wir sind ja immer ein bisschen hinten dran. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, zumal man ja auch Fakten, die dort auf den Tisch kommen werden, nicht ja, hier unter den Tisch kehren kann oder hier negieren kann. Also das kann eine Zeit lang passieren. Und was natürlich auch der Fall ist, und da kannst du dir sicherlich auch mal sehr fest auf die Schultern klopfen, die Medienlandschaft hat sich auch in Europa verändert. Das heißt also, das, was ihr macht, eure Arbeit, ist natürlich, hat mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert. Und das heißt, selbst wenn die klassischen Medien verhindern wollen würden, um es mal so auszudrücken, dass die Erkenntnisse nach außen kommen, wird das nicht mehr passieren, weil ich denke, dass über die sogenannten alternativen Medien, die gar keine alternativen Medien mehr sind, sondern aus meiner Sicht mittlerweile von der Menge der Menschen, die sie erreichen, mit den alternativen Medien gleichgezogen haben. Das heißt also, man wird es ja nicht verheimlichen können, die Informationen und die Erkenntnisse, die da kommen. Und man sieht ja auch, dass mittlerweile der Weg nicht mehr einseitig ist vom Mainstream in die alternativen Medien, sondern mittlerweile sehr, sehr viele Erkenntnisse, investigative Reportagen, investigative Aufdeckungen durch die sogenannten alternativen Medien passieren und dann im Mainstream stattfinden. Also, und wenn bei Corona der Weg wieder der gleiche sein wird wie hier, dann ist es halt so, aber es wird sich nicht aufhalten lassen.
Gibt es Erkenntnisse darüber, welche juristischen Konsequenzen es möglicherweise geben könnte für die, die, ich sage mal, bei Corona gegen die Gesetze verstoßen haben, jetzt vielleicht zunächst mal in den Vereinigten Staaten und dann auch irgendwann hier? Also hat es Konsequenzen, also auch juristische Konsequenzen, deiner Einschätzung nach?
Na, die Vereinigten Staaten sind ja nicht Teil des Internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt also, wenn es eine juristische Aufarbeitung jedenfalls der amerikanischen Täter geben sollte, dann wird die in den USA stattfinden. Aber auch dort werden ja mittlerweile schon Stimmen laut, die sagen, das hier war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gestartet quasi mit der Frage, ist der Ursprung aufgrund von Gain-of-Function-Forschung passiert, also was ist da passiert, und dass man eben tiefer in diese, ja, in diese Biowaffenforschung hineinschauen wird und fragt, was machen wir hier eigentlich? Also das ist ja durchaus mit staatlichen Geldern unterstützt worden, dass man dann natürlich fragt, wie konnten man sagt ja immer, es ist eine experimentelle Gentherapie, also der Begriff Impfung fällt mir immer schwer, weil es eigentlich ja keine Impfung ist. Also wie konnte das so ausgerollt werden und die Bevölkerung quasi mit diesem Stoff belastet werden. Und die andere Frage sind natürlich die ganzen Maßnahmen, weil es hat natürlich auch in Amerika massive Lockdown-Maßnahmen gegeben, die sich auch in Amerika massiv auf die Wirtschaft, und wenn es sich auf die Wirtschaft auswirkt, wirkt es sich auch immer auf die Lebensqualität und tatsächlich auch auf Gesundheit und Lebensdauer der Menschen aus. Und auch in Amerika wird der Ruf laut, das als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bezeichnen. Dann würde die Aufarbeitung der Taten und Täter in den USA, stattfinden und in Europa über den Internationalen Strafgerichtshof.
Und bist du da zuversichtlich, dass das wirklich geschehen könnte? Oder ist es wie so oft in der Politik, dass diese Wahrnehmung haben wir, glaube ich, alle seit mehreren Jahren, dass Handlungen, die noch vor einem Jahrzehnt Konsequenzen gehabt hätten, eben keine Konsequenzen mehr haben?
Ja, das wird die Frage sein. Also ich habe natürlich auch keine Glaskugel und weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Also die Analyse, die du da gerade bringst, ist ja zutreffend, dass mittlerweile mehr oder weniger so ziemlich alles verziehen wird und man dann relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergeht. Es wird auch unsere Aufgabe sein, da dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, sondern dass wir die Erinnerung an das, was da gewesen ist, aufrechterhalten. Und ich meine, wir wissen natürlich auch jetzt die Konsequenzen noch nicht so ganz genau. Also die gesundheitlichen Konsequenzen aus dieser Massenverimpfung dieses Stoffes werden sich ja erst noch zeigen und zeigen sich ja jetzt erst langsam. Und wenn das dann eben verknüpft ist mit einer Forschung an dem, was sind das eigentlich für Stoffe, wieso wurden diese Stoffe überhaupt freigegeben, wieso gab es eine bedingte Zulassung, wieso gab es eine vollständige Zulassung, obwohl ja eigentlich die gesetzlichen Gegebenheiten gar nicht zutrafen. Das wird sicherlich alles noch eine Rolle spielen und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass jedenfalls einige der Hauptprotagonisten wahrscheinlich nicht schon 2025, aber doch innerhalb der nächsten Jahre durchaus auch Gerichtsverfahren befürchten müssen.
Nun ist es ja kein Geheimnis, wie mächtig die Pharmakonzerne sind. Ist aus deiner Sicht wirklich jetzt Robert F. Kennedy ein Mensch, der in der Lage ist, das zu durchbrechen? Du hattest es eben schon mal kurz erwähnt. Ich höre jetzt aber auch immer wieder Kritik. Unter anderem habe ich ein Gespräch von Ernst Wolf gesehen, der also gesagt hat, dass auch Kennedy da nichts wird machen können. Ich fasse das jetzt einfach mal so in einem Satz kurz zusammen. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, naja, Kennedy ist natürlich nur eine Person und wir gucken jetzt alle auf Robert F. Kennedy. Das ist möglicherweise auch so, wie wir Politik gelernt haben. Da ist dann immer einer, der vorangeht und die Welt verbessert. Also Robert Kennedy hat natürlich eine sehr kritische Einstellung. Aber das Entscheidende ist, dass hinter ihm oder unter ihm ja eine komplette Bewegung ist, und zwar eine komplette Grassroots-Bewegung, diese MAHA-Bewegung, Make America Healthy Again. Das ist nicht irgendwie so ein kleiner Hühnerzüchterverein, sondern das ist schon eine sehr, sehr bedeutende Bewegung in den USA, eine bedeutende Grassroots-Bewegung, die eben diese Idee der Gesundheit, und Gesundheit ist viel umfassender als nur körperliche Gesundheit. Es geht also auch um geistige Gesundheit, es geht aber auch um, sage ich mal, spirituelle Gesundheit. Also es ist viel weiter gefasst als nur gesunde Lebensmittel und gesunde Medikamente. Ne? Also dieser Begriff des Healthy, Make America Healthy Again, ist tatsächlich eine, glaube ich, sehr anthroposophisch geprägte Weltansicht, die eben einen umfassenden Begriff von Gesundheit in Amerika umsetzen will. Und das heißt also, Kennedy ist da nicht alleine. Und von daher würde ich die Macht dieser Bewegung nicht unterschätzen, zumal Trump, jetzt Trump 2, wahrscheinlich auch so ein bisschen der Systembruch in den USA ist. Das ist, glaube ich, die erste wirkliche Regierung, die eine sehr heterogene Regierung ist, die im Wesentlichen aus verschiedenen Graswurzelbewegungen sich zusammensetzt und eben nicht mehr eine klassische Parteiadministration ist. Also Trump 1 war ja noch, und daran ist er ja dann auch gescheitert, in seiner ersten Amtszeit noch sehr von vielen alten Parteigängern, von vielen alten aus der typischen Parteikarriere, aus dem typischen Establishment, auch bei den Republikanern umgeben. Und da kann man es vielleicht als vorteilhaft sehen, dass er dann nicht wiedergewählt wurde, jetzt mal unabhängig davon, ob das Wahlergebnis da richtig war oder nicht. Aber für den Prozess als solchen war es eigentlich gut, dass diese 4 Jahre dazwischen waren, weil dadurch dann eben eine Klarheit darüber war, wer ist eigentlich noch von diesen alten Parteigängern und wer gehört tatsächlich dieser Bewegung an, die etwas verändern will. Und man sieht es ja, es ist ja jetzt ein ganz anderes Team, es ist eine ganz andere Aufbruchsstimmung, es sind ganz andere Leute. Leute da, teilweise eben von der Tea Party-Bewegung, teilweise eben von dieser Maha-Bewegung. Man sieht die ganzen ja, Tech-Leute da rund um Elon Musk und so weiter. Also es ist ja sehr viel Bewegung da. Und von daher, ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich glaube, die Chance ist sehr gut, dass von Amerika eine große Veränderung ausgeben wird und diese alten Strukturen aufbrechen, diese klassischen Strukturen aufbrechen.
Welche Wahrnehmung hast du vor Ort von der Spaltung der Menschen? Also hier ist mein Eindruck, die Spaltung wird immer unerträglicher und es wird immer schwieriger. Der Diskurs wird immer enger, es wird immer schwieriger zu sagen, was ich denke. Ich höre das auch immer stärker, so häufiger mal in der Nachbarschaft, dass Leute wirklich also dann auch so mit Psst und also ne, die sagen noch, was sie denken, aber eben nicht mehr so laut, weil man befürchtet, das Falsche zu sagen, beziehungsweise von den falschen Leuten gehört zu werden. Wie schätzt du das in den Vereinigten Staaten ein? Ist also die Unterdrückung der Meinungsfreiheit jetzt mit Trump und mit Elon Musk, ist das besser geworden? Hat sich das jetzt schon wahrnehmbar verändert und wie steht es, wie gesagt, um die Spaltung der Menschen dort vor Ort?
Das sind jetzt mehrere Fragen. Also grundsätzlich würde ich auch immer sagen, wir müssen wachsam sein. Michael Ballweg hat das auch auf seinen Demonstrationen immer wieder gesagt. Es gibt keine Heilsbringer. Es gibt nicht den einen Heilsbringer, dem wir vertrauen sollten oder folgen sollten. Man muss immer kritisch sein. Und ich bin in meinem Leben kein Trump-Anhänger gewesen. Trump 1 fand ich auch eher furchtbar für mich, so aus meiner klassischen politischen Sicht. Es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Aber natürlich müssen wir hingucken. Und auch Elon Musk vertritt natürlich eigene Interessen und alles, was oder nicht alles, was Elon Musk macht, ist gut. Wir haben Glück, dass er jetzt gerade mit X eben dafür sorgt, dass es wieder eine größere Meinungsfreiheit gibt. Aber andererseits ist es natürlich auch zentralisiert. Er schafft ja diese Homecomputer, er hat Starlink und so weiter. Also, dass es da nicht möglicherweise dann hingeht, von also dass Elon Musk und Co. nicht möglicherweise diejenigen sind, die das Primat der Politik wegnehmen und es mehr in die globalen Tech-Unternehmen führt, also dass da quasi dann sich nicht nur die wirtschaftliche Macht, sondern auch die politische Macht bündelt, ist natürlich eine Gefahr, die wir uns immer anschauen müssen. Was allerdings die Spaltung betrifft, ist genau das Gegenteil in den USA gerade der Fall. Und da sind sie uns möglicherweise wieder voraus. Man darf ja nicht vergessen, das gesamte Kennedy-Netzwerk, das sind Demokraten, ja, das sind alles Democrats. Und wir haben ja mit vielen dort gesprochen und die haben gesagt, wir haben uns niemals vorstellen können, dass wir mal Republikaner wählen. Insbesondere haben wir uns niemals vorstellen können, dass wir Trump wählen als Demokraten. Ja, also das sind Democrats, das gesamte Umfeld von Kennedy, deswegen wird er ja auch so hart gegrillt von den Democrats bei diesen Hearings, ist ein demokratisches Umfeld. Das heißt also, das sind Menschen, die eigentlich für die Republikaner das sind, was für die Menschen, die jetzt hier auf die Straße gehen, die AfD ist. Und da war ein ganz, ganz schöner Moment. Da war ein Congressman und der hat dann halt gesagt, we are not bipartisan, also wir sind nicht für beide Parteien, we are transpartisan, wir nehmen das Beste aus beiden Parteien. Ja, und die haben uns dann auch ganz klar gesagt, ja, und wenn Trump die Dinge nicht umsetzt, dann gehen wir auch wieder auf die Straße und werden demonstrieren. Also da ist gerade eine wunderbare Melange der verschiedenen politischen Bewegungen, die zusammenkommen und die sagen, jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch und machen gemeinsam Amerika groß mit den verschiedenen Interessen, die wir hier haben. Aber wenn das nicht funktioniert, dann werden wir auch wieder gegeneinander auf die Straße gehen und eben den Diskurs gegeneinander führen. Und das ist ja nichts Schlechtes, würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Also das ist eigentlich eine gute Nachricht aus Amerika, dass tatsächlich diese Lager durchlässiger geworden sind und jetzt jedenfalls, was die Trump-Administration betrifft, nicht nur miteinander sprechen, sondern sogar eng miteinander zusammenarbeiten.
Und du meinst, dass auch da die Chance da ist, dass die hier verhärteten Fronten sich dadurch, wie du es schon eben erwähnt hast, zeitversetzt natürlich wieder auflösen beziehungsweise mehr wieder ins Miteinander gehen, weil das ist ja das, was sich am Ende aus meiner Sicht die meisten Menschen wünschen. Also niemand will ja in dieser Spaltung leben. Die Spaltung ist ja furchtbar anstrengend für beide Seiten. Ja, und ich glaube, das Bewusstsein da zu erlangen und zu sagen, Spaltung hilft niemandem, das wäre ja so der nächste Schritt.
Naja, Trump und Kennedy ist ja so ein bisschen, als ob AfD und BSW eine Koalition machen würden. Ja, also so muss man das ja mal sehen. Und wenn man die aktuellen politischen Entwicklungen sich anschaut, ist ja das möglicherweise nicht mal ausgeschlossen, weil in manchen ostdeutschen Bundesländern hätten die ja sogar zusammen eine strategische Mehrheit. Und möglicherweise finden die sich ja dann auf irgendeinem Punkt, wo sie sagen, an bestimmten inhaltlichen Punkten können wir zwar nicht zusammenarbeiten, aber die Strukturen verändern. Das können wir möglicherweise gemeinsam, um es demokratischer zu machen. Und an der Stelle finden die sich ja dann möglicherweise. Also ich halte es jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, aber lassen wir uns überraschen. Also dass die Situation in Deutschland für viele Menschen unerträglich ist, dieser geschlossene Debattenraum, dieses gegenseitige Beäugen, das Beschimpfen, jeder beschimpft jeden als Nazi und so weiter, das ist schon ja, nicht schön und möglicherweise lernen wir dann auch aus den USA, dass es anders geht.
Ralf, wie war das für dich persönlich, dabei zu sein? Also du hast ja jetzt auch viele Jahre oder du bist sehr engagiert, was den Prozess von Michael Ballweg angeht. Also das heißt, ich könnte mir vorstellen, da steckt unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Engagement dahinter und da braucht man auch starke Nerven. War das irgendwie aus deiner Sicht auch so ein gefühlter Ausgleich? Weil damit re zu rechnen war ja nicht, oder?
Damit zu rechnen war. Also da kommt jetzt wieder der Optimist bei mir durch. Ich glaube ja immer, wenn du das Richtige tust und wenn du da diesen Weg auch unbeirrt gehst, dann wird sich das am Ende auch immer positiv auflösen. Das ist schon meine Grundüberzeugung. Und Michael Ballweg ist sehr viel angegriffen worden, sehr hart angegriffen worden, und er wurde immer in eine Ecke gestellt oder als Person dargestellt, die er nicht ist. Es ging der Querdenkenbewegung von Anfang an um Grundrechte, es ging um Freiheitsrechte, es ging um Selbstbestimmung, und davon haben sie auch nie gelassen, insbesondere Michael Ballweg nicht. Und in einem Debattenraum, den er nun mal eröffnet hat, kommt es eben auch vor, dass da Meinungen geäußert werden, die möglicherweise ein Großteil einer Gesellschaft nicht teilt. Dennoch sind die Meinungen ja da in einer Gesellschaft und müssen geäußert werden. Und dafür hat sich Michael eingesetzt, dafür habe ich mich eingesetzt. Insofern finde ich, jetzt rutscht mir das hier raus, insofern finde ich, dass es letztlich relativ konsequent ist, weil diese Veränderung, die jetzt auch in Amerika passiert, du hast es gerade gesagt, es wird viel mehr Wert auf die Meinungsfreiheit gelegt, eben auf dieses jetzige Movement, was wir da haben, das verbindende Element ist die Freiheit. Und das gilt hier in Deutschland auch und dafür steht die Querdenkenbewegung. Und insofern ist es gar nicht sehr überraschend gewesen, dass Michael dann eben eine der Personen ist, die dorthin eingeladen wurde, um eben für diese Freiheit zu stehen. Und insofern war es ein wunderbares Erlebnis, aber es war eher so, es war ja relativ kurzfristig alles und mussten dann kurzfristig Flüge buchen, kurzfristig Hotel buchen dorthin. Und vor Ort war das quasi die ganze Zeit Arbeitstreffen. Ne? Wir sind eben mehr oder weniger nur von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Treffen zu Treffen, haben mit Leuten eben genetzwerkt gesprochen, diskutiert, wie sieht die Situation in Amerika aus, wie sieht die Situation in Europa aus, wie sieht die Situation in Deutschland aus, was können wir tun, wie können wir Dinge verändern. Das war im Prinzip die meiste Zeit das, was wir gemacht haben. Und also das positive Gefühl war eher, dass ich gemerkt habe, okay, wenn man wahrhaftig an einem Thema bleibt, setzt sich das am Ende auch durch. Und das war mir eigentlich klar. Also ich war eigentlich von Anfang an war mir bewusst, dass wir hier mit diesem Wunsch nach Freiheit nicht falsch liegen und dass ich das am Ende auch durchsetzen muss, weil auch in der Natur setzt sich der Drang, der Wunsch nach Freiheit immer durch und das ist auch hier passiert. Und von daher war es nicht überraschend. In dem Moment war es natürlich überraschend und auch sehr, sehr spannend. Das waren extrem spannende Eindrücke, sag mal, once in a lifetime, so etwas.
Wie nah seid ihr rangekommen?
Na, wir waren ja, also das, man, das vielleicht kann ich das mal erklären, weil viele Menschen wissen ja gar nicht, wie diese Inauguration-Veranstaltungen laufen. Wir waren natürlich nicht im Kapitol, wir waren auch nicht auf dem Capitol Hill, wir waren auch nicht bei diesen Inauguration-Feiern In dieser großen Arena, wo dann quasi diese Außenfeier nach innen verlegt wurde. Das muss man aber auch so sehen, vom Präsidenten oder vom Präsidialadministration werden vielleicht 100, 200 Leute tatsächlich eingeladen. Das waren die, die dann im Kapitol waren. Oder vielleicht sind es auch ein paar mehr, plus minus. So, und ansonsten auf dieser Mall, wo das Ganze stattfindet, die ist ja mehrere Kilometer lang, verteilen sich dann die Leute und da sieht man natürlich nichts. Das heißt, das Eigentliche, wo die wesentlichen Veranstaltungen bei dieser Inauguration stattfinden, du bist entweder direkt dort, wo die Inauguration des Präsidenten ist, da waren wir natürlich nicht, da war Giorgia Meloni, da wäre der chinesische Ministerpräsident gewesen und so weiter, oder du bist bei einem Team von einem späteren Minister oder vom Vizepräsidenten und so weiter, also bei dem Staff von denen, also quasi bei den Leuten aus dem Wahlkampf, die direkt darunter sind, also quasi ab Nummer zwei, mit denen bist du dann in einem Hotel und da waren wir eingeladen und machst mit denen ein Inauguration Viewing. Das heißt, wir waren direkt mit der Ebene unter Kennedy, mit seiner Administration, haben wir gemeinsam in einem Hotel, war auch schön, war wärmer, als wenn man draußen gestanden hätte, es waren ja minus 15 Grad, war ein riesengroße Leinwand aufgebaut, wo wir diese Inauguration uns angeschaut haben. Da werden dann halt eben Austern und Kaviar und sowas alles serviert. Und da sind wirklich die Leute, die den Superpack von Kennedy da finanziert haben. Da sind Verleger, da sind Filmproduzenten, da ist sein Head of Staff, also alle möglichen Leute, politischen Leute, State-Senatoren, Congressmen und so weiter. Also ganz, ganz viele Menschen sind da und gucken sich dann halt gemeinsam diese Inauguration an und da wird halt richtig genetzwerkt. Und dann die zweite Veranstaltung, die an diesem Tag noch stattfindet, ist, dass über ganz Washington verteilt in den Hotels Bälle stattfinden. Ja, also da hast du dann dein Smoking an. Und da gab es halt den großen Maha-Ball, also den Make America Healthy Again-Ball von Robert Kennedy. Du hattest, glaube ich, gerade auch das Bild eingeblendet, wo wir da mit dem Kennedy sind. Und da sind dann halt mehrere, so 2.500 Menschen und feiern quasi diese Inauguration. Und auch da ist im Wesentlichen Netzwerk, sich kennenlernen, Leute treffen. Da war der Regisseur von Pandemic, es war der Executive Producer von Sound of Freedom, von Mel Gibson, diesem Film, da wo es um diese Kindesentführung, Kindesmissbrauch ging, relativ bekannter Film, ja glaube ich aus dem letzten Jahr. Da war eben der Verleger von Kennedys Buch, also ganz viele Leute und Robert Kennedy natürlich auch selbst. Wenn du bedenkst, um in ein solches Event reinzukommen, zahlst du für so einen Tisch, wenn du da, also einen Tisch, wo du dann auch die Prominenten siehst, haben wir, der kostet $250.000. Wenn du als Couple kommst, zahlst du $50.000, als Einzelperson $10.000. Und wenn du dann um 21 Uhr, also etwas später kommst, wenn so die das Gala-Diner und die Prominenten wie Russell Brand und so weiter dann ihre Reden gehalten haben und wieder weg sind, dann zahlst du immerhin noch $500. Ja? Also so, das sind die Größenordnungen. Wir sind kostenlos reingekommen, weil wir waren ja eingeladen. Und das ist halt das the place to be in solchen Inauguration-Tagen. Und das hat halt auch wieder der Vizepräsident, jeder Kandidat oder Kandidatin für ein Ministeramt hat dann so einen Ball. Der Präsident hatte 5 Bälle und da kommen dann halt die Leute hin und da wird dann halt genetzwerkt. Das ist das, was diese Inauguration ausmacht. Und wir waren, wie du das an dem Foto siehst, also Michael ist ja persönlich mit Kennedy in Kontakt und der Kennedy hat ihm ja gesagt, ja, Michael, ich gebe das meiner Assistentin, meiner Executive-Assistentin, die organisiert das alles, kommt rüber. Und dann waren wir ja da und dann haben wir wirklich, wir waren an den Leuten dran, also bis quasi die direkte Ebene unter Kennedy. Mit Kennedy haben wir halt ein Foto gemacht, weil der in der Zeit natürlich niemanden empfängt. Der hat ganz andere Dinge zu tun, als sich mit irgendjemandem über irgendwas zu unterhalten. Also das ist alles, was da passiert, ist Händeschütteln, Foto machen.
Wir hätten dich ja gerne gehabt am 20. Januar für unsere Live-Sendung. Da konntest du nicht, weil du gesagt hast, irgendwie es gibt quasi über Informationen noch so eine Art Nachrichtensperre. Ich glaube, so stand es in deiner Nachricht. Kannst du da jetzt schon mehr zu sagen?
Naja, wer die Situation verfolgt, sieht ja, dass die Confirmation, also die Bestätigung von Kennedy durch den Senat, nicht so einfach war. Ja, also es gab zwei ganz heftige Hearings, wo er ja ziemlich gegrillt wurde. Und das heißt, viele der Picks von Trump, also viele der von Trump nominierten Minister, unter anderem Tulsi Gabbard, die ja auch ehemalige Demokratin ist, auch der Verteidigungsminister, es gibt noch weitere, die ja durchaus befürchten müssen, eben weil es dieses oder befürchten mussten. Es ist ja dieses politische System, dass es das Establishment gibt und Trump da ist, der nicht aus dem Establishment kommt, also jedenfalls nicht aus dem politischen Establishment und versucht, dieses aufzubrechen, dass da immer noch über den Senat natürlich diese Auseinandersetzungen stattfinden. Und ein Kennedy, eine Tulsi Gabbard, ein Peter Hegseth, das sind alles Leute, die man nicht haben will. Ne? Also das sind Leute, die nicht aus dem Establishment kommen, die establishmentkritisch sind und die möglicherweise tatsächlich Strukturen aufbrechen. Und da wurde natürlich aus dem Staff uns signalisiert, der hat schon Schwierigkeiten genug. Da wollen wir nicht noch die Schwierigkeiten, die dann möglicherweise aus Deutschland rüberschwappen, weil man darf nicht vergessen, du hast es ja vielleicht mitgekriegt, als Michael gesagt hat, dass er nach Amerika geht zu der Inauguration, ist ja quasi ein X-Shitstorm losgegangen aus Deutschland, wo dann ganz viele dann wissen wollten, ja, wo ist denn die Einladung und das stimmt doch gar nicht und Michael Ballweg ist ein Lügner und dann hat die Aya Velasquez dann auch gleich wieder irgendwelche Sachen genau in diesem Zeitpunkt veröffentlicht, wo es noch um alte Reichsbürgervorwürfe ging und so weiter. Und da sagt die Administration natürlich, es ist ohnehin schon schwer genug hier mit den amerikanischen Problemen. Und da wollen wir jetzt nicht, dass dann möglicherweise in so einem Senatshearing auch noch ein zusätzliches deutsches Problem kommt, was er dann beantworten muss. Und nach dem Motto, wieso hast du denn Kontakt zu diesen Leuten? Und daher wurden wir dann gebeten, dass wir zunächst einmal, weil wir, wie gesagt, wir sind ja wirklich an den Leuten dran, wir sind an Kennedy dran, wir werden sehr eng zusammenarbeiten, wir werden sehr eng in die Aufarbeitung gehen und uns die Dinge angucken. Und da will man natürlich erstmal die Sicherheit haben, dass der Kandidat soll confirmed sein und dann reden wir miteinander.
Ralf, zum Schluss des Gesprächs nochmal einen Ausblick. Du sagst, du bist ein optimistischer Mensch, das ist gut. Ich bin auch ein optimistischer Mensch und es ist auch wichtig, in diesen Zeiten optimistisch zu bleiben, optimistisch zu sein. Dennoch, du sagst, du hast keine Glaskugel, die hat niemand von uns, aber was wir alle haben, ist eine gute Intuition, die wir jetzt auch seit vielen Jahren uns mit diesen Themen von einer anderen Seite beschäftigen. Also was sagt deine Intuition, wann wird ein wirklich neues Zeitalter anbrechen, also ein Zeitalter, in dem Menschen wieder in Verbindung stehen miteinander, in dem es wieder um Kreativität geht, in dem es wieder darum geht, das Beste aus dem Menschen herauszufördern. Hast du da ein Gefühl dazu?
Also ich würde sagen, wir sind mittendrin in diesem Veränderungsprozess. Und was wir ja jetzt machen, übrigens auch Michael Ballweg geht das mit an, wir wollen ja Verfassungsänderungen auf Bundesländerebene durchsetzen. Also das ist den meisten ja gar nicht bekannt. Ich glaube, wir haben ein Momentum. Wir haben das Momentum, dass die Menschen mehr und mehr erkennen, dass die repräsentative Demokratie nicht funktioniert. Dass mit der repräsentativen Demokratie wir die Repräsentanten die Köpfe austauschen können, den Geschmack ändern können, aber die Politik, das, was uns widerfährt, immer gleich bleibt. Und das Spannende ist, dass ja alle Bundesländerverfassungen in Deutschland die Möglichkeit vorsehen, auch diese Bundesländerverfassungen zu ändern. Wir können sie demokratisieren. Ich war ja im Sommer schon auf Demokratietour. Wir wollen das jetzt etwas stärker angehen. Wir wollen dieses Momentum nutzen. Gerade auch nach der Bundestagswahl bin ich relativ sicher, werden die Menschen noch viel, viel frustrierter sein als vorher, weil sie merken, wir wollen eigentlich gestalten, wir wollen was verändern, aber wir können es nicht, weil wir immer wieder darauf warten müssen, dass es zufälligerweise irgendeinen Politiker oder irgendeine politische Richtung gibt, die etwas ändert. Gerade auch dieses Loch, in das die Menschen gefallen sind nach der Wahl vom BSW im Osten, wo man gedacht hat, jetzt verändert sich was und man merkt, alles bleibt gleich und quasi die gleichen politischen Machtkämpfe stattgefunden haben, die gleichen politischen Spiele stattgefunden haben, sie ja immer noch stattfinden und ich glaube, die Menschen sind das völlig leid und sie wollen etwas anderes, sie haben aber noch nicht die Idee, wie es anders geht und diese Idee machen wir gerade mit ganz vielen Netzwerken, wir erklären das, wir versuchen den Menschen das klarzumachen, wir können unsere Strukturen, also anders als in Amerika, wo das möglicherweise ein mächtiger Präsident kann mit seiner Administration, haben wir in Deutschland eine andere Struktur. Wir müssen in Deutschland über die Landesverfassungen gehen und müssen über die Landesverfassungen demokratisieren. Wir können zum Beispiel in jedem Bundesland ein Vetorecht einführen, dass wir zum Beispiel, wenn wir an die Corona-Maßnahmen denken, dass solche Maßnahmen, wenn die getroffen werden von der Politik, dass das Volk dann ähnlich wie in der Schweiz ein Veto ausspricht und sagt, wir wollen das nicht, und dann finden die Maßnahmen nicht statt. Ja, also wir können ganz viele Dinge demokratisieren. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen den Generalstaatsanwalt selber wählen, oder wir wollen gegebenenfalls Verfassungsgerichtsentscheidungen aufheben können als Bevölkerung. Ich habe da ganz viele Ideen, das müssen ja nicht meine Ideen sein, aber wir können unsere politische Struktur demokratisieren und wir können viel, viel mehr Mitspracherecht und viel, viel mehr Macht in die Hände der Bürger holen durch ganz offiziell ja, in den Landesgesetzen und Landesverfassungen festgelegte Prozeduren. Also das ist völlig unproblematisch möglich. Ja, also man braucht da natürlich, ist ein großer Aufwand, um das zu schaffen, aber man kann das machen. Und ich glaube, dieses Momentum, wenn die Menschen so richtig verstehen, dass die politische Struktur, die wir haben, nicht die richtige ist, weil sie eine repräsentative Struktur ist, wo wir darauf angewiesen sind, dass irgendwelche Leute sich irgendwann mal bequem etwas zu verändern, das dahingehend zu verändern, dass wir sagen, einzelne politische Entscheidungen wollen wir Bürger selber treffen. Wenn wir dieses Momentum aufnehmen, dann verändert sich was, und das ist so das Ziel, was wir für das Jahr 2025 und 2026 uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen Wahrheitskommissionen bilden. Wir wollen, dass die Aufklärung, die Corona-Aufklärung nicht durch die Täter stattfindet, sondern im Wesentlichen aus der Opferperspektive. Dazu brauchen wir Wahrheitskommissionen, die auch ein ganz offizielles Gremium sind. Wir werden insbesondere AfD und BSW auffordern, ein Wahrheitskommissionsgesetz zu machen, weil das muss eben der Bundestag oder der jeweilige Landtag machen. Außer wir haben die Verfassungsänderungen irgendwann durch, dann können wir es auch selber machen. Aber wir wollen eben dieses Momentum nutzen, dass wir sagen, die Macht muss weg von den Repräsentanten hin wieder zu den Menschen. In der Schweiz funktioniert das auch wunderbar, wobei es da auch noch einige Fehler gibt in der Schweiz. Da kann man es auch besser machen als das System dort. Aber grundsätzlich ist das, sage ich mal so, mein optimistischer Ausblick, dass die Menschen verstehen, wir wollen nicht fremdbestimmt sein, wir wollen nicht fremdgesteuert sein, sondern wir haben die Möglichkeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und selbst politische Entscheidungen zu treffen und den Weg, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Das wäre so mein Wunschtraum für die nächsten 24 Monate.
Und was sagst du den Menschen, weil viele ja auch immer wirklich, ich hatte es eben schon mal erwähnt, dieses Beispiel, wenn Nachbarn dann plötzlich leiser sprechen, denen, die einfach Angst haben und sagen, da wird man ja sofort in eine rechte Ecke gestellt, was ja absurd ist. Ich meine, wir wissen alle, dass es komplett absurd ist. Also dieses Narrativ von Nazi und Rechts, das zerfällt ja bei näherem Hinsehen aus meiner Sicht nahezu in, ich weiß nicht, 99% der Fälle sofort. Aber es ist ja nun mal das Narrativ, was die Menschen hier davon abhält, oftmals sich zu zeigen, beziehungsweise ihre Ideen möglicherweise auch umzusetzen. Weil es ist ja verrückt. Die Wahrnehmung ist, es leiden immer mehr Menschen, also auf allen Ebenen. Ja, also auch die, die mächtig sind, finde ich, sehen im Moment nicht besonders glücklich aus. Und wenn ich durch die Fußgängerzonen gehe, dann treffe ich Menschen, wo ich denke, viele sehen nicht wirklich besonders glücklich aus. Also das heißt, es muss ja irgendwie diesen Punkt geben, wo man sagt, jetzt muss was passieren, damit der Mensch wieder glücklich sein darf überwiegend. Ich weiß, klingt ein bisschen kitschig, der Begriff glücklich, aber das ist es ja, das am Ende, worum es geht. Lebensfreude empfinden, Glück empfinden. Mhm. Aber der Schritt dahin ist ja oftmals eben doch mit Mut und viel Selbstbewusstsein verbunden, zu sagen, ich packe jetzt was Neues an. Was rätst du denen? Wie geht man damit um, mit diesem krassen Gegenwind, der im Moment noch kommt?
Naja, ich glaube, der krasse Gegenwind ist aber auch, er wird aus meiner Sicht jetzt noch so ein bisschen produziert, aber er ist am Abflauen. Ich glaube, da ist, also jetzt unabhängig, wie die nächste Wahl ausgeht, eine Änderung wird es geben. Es wird nicht mehr so viel Geld in diese komischen Demokratie, was ja eigentlich nur Scheindemokratie Vereine und Organisationen geben. Und das sind ja auch diejenigen, die mehr oder weniger diese Angst machen, die dann eben Faktenchecker sind oder eben einfach Dinge behaupten als wahr, die tatsächlich sich hinterher als Lüge herausstellen und so weiter. Ich glaube, dass die Veränderung im Bewusstsein schon da ist. Zum einen dieses Verfahren da gegen diesen älteren Rentner, dieses Schwachkopf-Hausdurchsuchungsprozess hat, glaube ich, schon ein gewaltiges Umdenken hervorgebracht. Das merkt man auch, dass das im Mainstream ankommt. Also meine größte Hoffnung ist natürlich, dass insbesondere die alternativen Medien immer stärker werden, immer besser werden, immer professioneller werden und von daher immer mehr Menschen sich ja auch von diesen gemachten Narrativen, die wir im Mainstream häufig sehen, wo es ja so eine Einheitlichkeit gab, was wir auch bei Corona erlebt haben, dass das gar nicht mehr so viel Wert, so eine große Rolle spielt, weil gar nicht mehr viele Menschen das überhaupt noch konsumieren. Sondern der Medienkonsum verändert sich ja. Und da wird viel differenzierter berichtet. Also gerade in den alternativen Medien kannst du halt viel differenzierter, kannst du Fragen anders angehen. Da findet investigativer Journalismus statt. Da wird kritisch hinterfragt, da wird kritisch recherchiert. Und man merkt, dass die Menschen da hingucken. Ich glaube, das ist die kritische Masse gegen diese Meinungsunterdrückung ist bald erreicht oder vielleicht ist sie sogar schon erreicht. Also ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass die Menschen Angst haben. Also in der Corona-Zeit habe ich das auch erlebt, dass die Angst sehr groß war. Inzwischen erlebe ich das nicht mehr so sehr. Und ich glaube, das wird auch der möglicherweise sogar der einzige wesentliche Wechsel nach dieser Bundestagswahl sein, dass die Freiheit der Rede, die Meinungsfreiheit wieder stärker eine stärkere Rolle spielt, insbesondere auch deswegen, weil ja eben, wie man das aus Amerika jetzt gesehen hat, die großen Konzerne wie Facebook, wie X und so weiter nicht mehr mitmachen werden. Also auch Zuckerberg hat ja jetzt gesagt, das, was die beiden Administrationen da von uns verlangt hat, machen wir nicht mehr mit. Ich glaube, auch von da schwappt da eher erstmal eine Befreiung aus Amerika nach Europa rüber. Aber auch da müssen wir weiterhin kritisch beobachten. Das kann natürlich auch nur für uns ein kurzes Aufatmen sein und dann werden die Schrauben wieder enger angezogen. Also wir müssen natürlich immer wachsam sein. Und deswegen sage ich ja, das, was ich mir erwünsche, ist ein Momentum, dass die Menschen die Macht selbst in die Hand nehmen und sagen, wir verändern jetzt etwas und wir demokratisieren unsere Gesellschaft, damit wir über Einzelthemen entscheiden und nicht mehr einzelne zufällig ausgewählte Politiker.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses darauf zu warten, dass der Retter auf dem weißen Pferd vorbeigeritten kommt, sondern einfach dieses Bewusstsein für ich muss mithelfen. Also ich bin Teil des Ganzen. Ich kann nicht irgendwie darauf warten, dass irgendjemand es für mich gut macht, sondern einfach da bereit zu sein und mutig voranzuschreiten und zu schauen halt, was kann ich in diese Welt bringen und wie kann ich dazu beitragen, dass wir am Ende in Freiheit, in Liebe, in Glück all diese Dinge, die den Menschen ausmachen und die der Mensch Gott sei Dank auch kann, obwohl man davon im Moment nicht so wahnsinnig viel sieht, leider Gottes. Aber das ist ja da und das ist ja eigentlich auch der überwiegende Teil. Also das, was uns gezeigt wird, ist ja nicht das, was wirklich der Realität entspricht. Das heißt, wenn ich hier durch Hamburg fahre und auf diesen ganzen Digitalwänden permanent diese Schreckensmeldungen sehe, es gibt ja während diese schrecklichen Meldungen passieren auch sehr viel Positives. Wir bekommen es nur nicht mitgeteilt, wenn wir uns nicht aktiv damit beschäftigen oder sagen, ich richte meinen Fokus jetzt auch auf das Positive und durch das Richten aufs Positive verändere ich ja schon etwas, indem ich dann nämlich dem Negativen die Kraft und die Energie entziehe.
Na, wir nennen das ganze Projekt ja Freiheit beginnt mit Nein. Das ist sehr wichtig, weil der Punkt ist, die einzige Frage, die sich jeder eigentlich immer nur stellen muss, ist, wer entscheidet am Ende? Entscheidet wer anders oder entscheide ich? Das, was mich betrifft, ja, da muss ich immer entscheiden oder jedenfalls mitentscheiden können. Und das ist ja das Allerwichtigste. Also wir haben viel zu selten Nein gesagt. Also auch zum Beispiel bei den Corona-Maßnahmen, bei den Masken, bei den Impfungen, bei ganz vielen Dingen haben wir darauf vertraut, dass die anderen es schon gut machen werden und haben gar nicht auf uns geguckt. Also ein gewisser Egoismus ist das ja sogar, wie du das gerade sagst. Also Liebe im Sinne von Selbstliebe. Erstmal auf sich schauen und zu sagen, ja, geht's mir eigentlich gut damit und kann ich mitentscheiden? Und warum überlassen wir das so? Also wie gesagt, wir müssen es ja nicht. Ne? Also wir können jederzeit, können wir es ändern, aber wir lassen es zu, dass andere über uns entscheiden. Das ist eben insbesondere, dass andere über Dinge entscheiden, die uns nicht gut tun, die wir gar nicht wollen. Und diese Frage muss man sich immer stellen. Die einzige Frage, die man sich immer stellen muss im Politischen, ist, wer entscheidet? Wenn am Ende über Dinge, die mich betreffen, ich nicht selbst entscheiden kann, dann müssen sie falsch sein. eigentlich aus meiner Sicht relativ einfach. Ne? Dieses Recht, also auch die Grundrechte sind Abwehrrechte. Ne? Es ist das Recht, Nein zu sagen. Nein gegen staatliche Übergriffe, Nein gegen Eingriffe in meine Privatsphäre, in meine Intimsphäre. Da darf niemand rein. Das ist meine. Ja? Die gehört mir und da darf ich immer sagen, Stopp, ich habe hier Widerstand, bleib da draußen. Und der Staat ist aber immer mehr, gerade in der Corona-Zeit hat sich das halt so gezeigt, immer mehr in diese Sphäre eingedrungen, ne? Der dir dann noch vorschreibt, mit wem du Geburtstag feiern darfst, wie weit du dich einem Menschen nähern darfst, wen du umarmen darfst, wen du nicht umarmen darfst und so weiter. All das haben wir ja erlebt. Und da hoffe ich halt drauf, dass die Menschen das verstehen und zwar unabhängig von Parteigrenzen. Ich glaube auch nicht, dass die grünen Parteigänger wollen, dass irgendwann mal die AfD eine so starke Macht hat, wie Regierungen jetzt haben, sondern dass denen das eigentlich ganz genauso geht und die sagen, naja, ehe irgendwann Frau Weidel, Herr Chrupalla oder Herr Höcke was zu sagen haben, will ich doch lieber mir vorbehalten, auch zu deren Gesetzen Nein sagen zu können. Und das ist halt ja das, worum es geht. Ich rede nicht für irgendeinen Politiker oder für irgendeine Partei, sondern ich rede für die Menschen. Und wenn ich die Dinge erzähle, sollen die Menschen auch sagen. Na, wenn der Ludwig hier meinetwegen auf die Straße kommt und mir erzählt, wie ich die Verfassung ändern kann, muss ich mal gucken, hat er dann möglicherweise nachher die Macht oder wer hat dann eigentlich die Macht? Auch da sollen die Menschen hinterfragen. Die sollen eigentlich nur gucken, kann ich am Ende über die Dinge, die mein Leben betreffen, selbst entscheiden, ja oder nein? Und wenn ich es kann, mache ich es. Und wenn ich es nicht machen kann, muss ich kritisch sein und sagen, wer ist eigentlich derjenige, der über mein Leben entscheiden soll? Und warum sollte der das tun?
Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort, Ralf. Lernen, Nein zu sagen. Das ist schön zusammenfassend gesagt. Und ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke schön.
Und für dieses Gespräch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und lernen, Nein zu sagen, ist das eine. Und gerne aber auch mal lernen, Ja zu sagen, wenn es darum geht, alternative Medien zu unterstützen, uns zu unterstützen. In diesem Sinne vielen Dank und bis ganz bald. Tschüss. Danke, Ralf.
Ciao, danke schön.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.